Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ein Baby allein im Meer oder im Wald gebären, ohne die Unterstützung einer Hebamme, ohne Ärztin oder Arzt, ohne Zugang zu einem Spital für den Notfall. Es gibt Frauen, die ihr Kind ganz allein auf die Welt bringen. Alleingeburt nennt man das. Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat kürzlich eine Serie zum Thema Geburt und auch Alleingeburt ausgestrahlt, als Film und als Podcast-Serie, die ein grosses Echo ausgelöst haben. Ich bin Rebecca Häfeli und bei mir ist Barbara Stocker, bis Ende August noch Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes. Barbara, gab diese Serie unter Hebammen viel zu reden?
Also ich hatte einige Rückmeldungen. Und aber sonst haben viele Menschen die Serie gehört und bei den Hebammen habe ich eher wahrgenommen, so ein bisschen Erstaunen, aha, dass das ein Thema ist. Und ich habe aber auch mit verschiedenen Hebammen gesprochen und ich war auch ein bisschen erstaunt, wie viele Hebammen dann doch Geschichten erzählen konnten von Alleingeburten. Das wiederum hat mich erstaunt, weil für mich war es auch so ein bisschen, was ist jetzt das für ein Phänomen? Und dann eben auch, was ich nicht weiß, wie fest wird das jetzt geweckt? Ich hatte auch am Samstag eine Begegnung mit einer Politikerin, die hat mich hat so gesagt, ist das ein großes Thema? Müssen wir das in der Politik irgendwie aufnehmen? Oder wie schätzt du das ein? Weil jetzt sprechen mich sehr viele Leute drauf an. Was hältst du von dem Thema Alleingeburt? Also ich merke schon, es zieht schon Kreise jetzt.
Wir kommen noch im Detail darauf zurück. In dieser Folge des Herztöne-Podcasts mit Barbara Stocker blicken wir nochmals zurück auf diese SRF-Serie, weil es geht ja nicht nur um Alleingeburten, sondern auch um Doulas, um die Hebammenarbeit an sich und auch um Gewalt unter der Geburt. Die Serie war sehr umfassend und vielfältig, aber alles drehte sich ums Gebären in der heutigen Zeit. Der Fokus eines der Beiträge des ersten, eines Dokumentarfilmes, lag bei Gewalt unter der Geburt. Das wird ja vor allem in den sozialen Medien schon länger diskutiert. Es hieß im SRF-Beitrag, dass jede vierte Gebärende Gewalt unter der Geburt erfahre. Barbara, was sagst du zu dieser Zahl?
Genau, diese Zahl ist ja für mich, die war für mich nicht jetzt neu, auch in diesem Beitrag natürlich nicht. Wir kennen oder ich kenne den Bericht von der Berner Fachhochschule und die Studie, die sie gemacht haben, ist nicht brandneu. Also das waren jetzt nicht brandneue Ergebnisse, aber es ist tatsächlich schon so dieses, wow, das sind gewaltige Zahlen, das sind hohe Zahlen. Und ich habe auch immer, auch dann beim Hören von dieser ganzen Serie ist mir durch den Kopf gegangen, die Frauen, die da zu Wort kommen in der Serie, das sind alles Schweizerinnen mit guten Sprachkenntnissen, die sich wahrscheinlich auch gut in unserem Gesundheitssystem orientieren können. Für mich war eher so der Gedanke, was machen all die Frauen zum Beispiel mit Migrationshintergrund oder die der deutschen Sprache nicht mächtig sind? Wie geht's denen, oder? Wo sind die abgebildet? Wo sind die?
Wir hören einen Teil aus dieser Reportage, eine Frau erzählt.
Sie haben dann so zwei Halter vorgeholt, ich musste hinten liegen, dann haben sie mir die Beine gespreizt. Also ich hatte keine Ahnung, es war keine Kommunikation, es hat mir niemand gesagt, was sie jetzt gemacht hat oder mich gefragt, ob es in Ordnung ist, weil das müsste man eigentlich. Alles andere ist Gewalt unter der Geburt, sind Übergriffe unter der Geburt. Also, dann ist es einfach kalt geworden, ich habe gemerkt, wie sie irgendeinen Gegenstand in meine Scheide reindrücken und dann ist die Hebamme, hat mir gesagt, so, jetzt muss ich pressen, so angeleitet zu pressen. Auch das ist ja etwas völlig Umstrittenes.
Das klingt schrecklich, wenn man das hört. Was sagst du dazu als Hebamme?
Also ich denke, es ist sehr reell geschildert, wie sie das Erlebnis hatte zum Ende der Geburt. Es ist schwierig, von außen die Situation einzuschätzen, natürlich, was in diesem Moment da wirklich abgegangen ist. Im geburtshilflichen Handeln oder im geburtshilflichen Geschehen, oder? Dass ich stelle mir vor, das Kind musste kommen. Ich habe auch keine Idee, wie die Herztöne vom Kind waren. Aber für die Frau höre ich sehr fest raus. Sie fühlte sich nicht gut behandelt. Sie wusste nicht, was mit ihr passiert. Man hat an ihr einfach so gemacht. Und das Erleben war für sie, sie hat das sehr schlecht erlebt.
Und wie schätzt du jetzt das ein? Also wie oft kommt sowas vor? Kannst du das einordnen?
Mit den ganzen Diskussionen rund um die Gewalt ist ja immer eher das Bild, eben es ist körperliche Gewalt. Sie beschreibt jetzt in diesem Beispiel auch, das ist im Prinzip auch körperliche Gewalt, weil sie einfach empfunden hat, wie man die Beine auseinanderreißt und etwas in ihre Scheide einführt und so. Aber häufiger ist ja das Erzählen eigentlich diese ganze nonverbale Geschichten, also die oder verbale Gewalt, die man erfahren hat, also abwertende Beispiele oder Augen verdrehen, Laute von sich geben, die so verachtend klingen können, das ist ja sonst sehr oft in Berichterstattungen. Und so das ganze Thema körperliche Gewalt, das ist eher weniger. Auch die Zahlen zeigen auch, das sind weniger körperliche Gewalterlebnisse, sondern eher eben auf Kommunikationsebene. Und bei ihr ist es ja beides, oder? Es ist nicht informiert werden und einfach machen. Und ich glaube, so dieses einfach machen höre ich jetzt auch immer wieder von Frauen. Ich frage immer wieder auch, wie waren die Geburtserlebnisse, dass schon viele Frauen inzwischen zurückmelden, ich wurde gut informiert, was gemacht wurde. Aber ich höre auch eben diese Bemerkungen oder dieses Abwertende, diese Infragestellen vom Erleben von den Frauen. Also so ein klassisches Beispiel, die Wehen gerade zum Beginn der Geburt, die manchmal sehr heftig sind für eine Frau, und die dann schildern, dass die Hebamme gesagt hat, ja, das ist ja noch gar nichts. Wie willst du die Geburt nachher überstehen, wenn du jetzt schon mit diesen Wehen nicht auskommst? Und solche Beispiele. Und ich meine, eine Bemerkung so, das würde vielleicht noch gehen, aber wenn sich im ganzen Betreuungsbogen das einfach summiert, glaube ich, ist das Erleben nachher schon halt sehr eindeutig, dass man das negativ erlebt, als dass wirklich, dass es dann einfach zu viel ist.
Im Film taucht ja auch ein bestimmter Ausdruck immer wieder auf, dieser Kristeller Handgriff. Kannst du das kurz noch erklären? Und wir hören auch noch in einen Ton rein, wo dieser Kristeller Handgriff eben vorkommt. Die Journalistin erzählt da, wie dieser Handgriff angewendet wird.
Die Hebamme hat dann ohne Ankündigung den sogenannten Kristeller Handgriff angewendet. Sie hat mit ihrem ganzen Körpergewicht auf den Bauch von der Gina gedrückt. Dieser Griff wird von der WHO und auch vom Schweizerischen Hebammenverband nicht empfohlen.
Und ich habe wirklich in zwei Pressen, dass mein Sohn müsse gebären. Und ich meine, durch das hat natürlich sämtliches Gewebe gerissen. Und ich hatte Schmerzen gehabt, das war jenseits. Also ich habe wirklich gemeint, ich stirb. Und ich glaube, ich habe geschrien wie am Spiess.
Dieser Kristeller-Handgriff, das klingt ein bisschen wie aus dem Mittelalter. Wird der noch angewendet? Ist das noch State of the Art?
Ich habe das auch ja natürlich gehört und auch kommentiert. Und ich merke so, ich habe ein bisschen gestaunt, dass das so fest Thema ist. Ich lese das in vielen Beiträgen, wo es um Gewalt geht, immer wieder mit diesem Kristeller-Handgriff. Und ich glaube eigentlich, der wird nicht mehr so viel angewendet. Aber vielleicht täusche ich mich auch, dass das nicht mehr so ist. Fakt ist einfach, Ende der 90er Jahre, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war der wirklich sehr häufig, hat man diesen Handgriff angewendet. Und man muss sich vorstellen, das macht man, um die Geburt zu beschleunigen. Ganz am Ende der Austreibungsphase, also dann, wenn die Frau aktiv mitpresst. Und was man eigentlich macht bei diesem Kristeller, die Hebamme oder der Arzt, die Ärztin drückt von oben eigentlich mit der Hand beim Po vom Baby und schiebt es eigentlich mit Kraft von außen gegen unten und eben mit dem Ziel, die Geburt zu beschleunigen. Inzwischen ist er eigentlich ein bisschen verpönt geworden, dieser Handgriff. Eben, das war häufig fast ein bisschen eine Routinegeschichte und jetzt wird er wirklich nur noch eingesetzt, auch in der Leitlinie steht, bei klarer Indikation und mit guter Absprache mit der Frau und dass man sofort aufhört, wenn es nicht mehr geht. Und gemacht wird er vor allem eben dann am Schluss von der Geburt, wenn es quasi schnell gehen muss oder wenn das Baby zur Welt kommen sollte und meistens ist eigentlich das Kriterium oder der auslösende Faktor ist das Kind, respektive die Herztöne vom Kind. Vielleicht hört die Frau dann auch oder das Paar, die Herztöne sind schlecht. Auch das ist natürlich schon ein wahnsinnig wertendes Adjektiv. Also mit schlecht ist in diesem Sinn gemeint, die Herztöne sind tief. Das Fachwort ist eine Bradykardie. Und das ist ein wirklich starkes Zeichen dafür, dass das Kind Sauerstoffmangel hat. Und um das möglichst abzukürzen, diese Phase, oder wo es eigentlich im Geburtskanal ganz eng ist und das Kind drückt vielleicht noch auf die Nabelschnur und man sieht, die Herztöne sind schlecht und man weiß einfach auch als Fachperson, oder je länger diese Phase geht, wo die Sauerstoffversorgung vielleicht knapp ist, könnte dann auch nachher der Sauerstoffwert in der Nabelschnur tief sein, respektive man hat einfach wahnsinnig Angst, dass das Kind Schaden nehmen könnte aufgrund von einem Sauerstoffmangel. Und darum ist eigentlich das Kriterium dann, es muss jetzt schnell gehen, das Kind sollte zur Welt und dann wäre so ein Moment, wo man das anwendet.
Und dann ist es auch gerechtfertigt, nehme ich jetzt mal an.
Ja, es ist natürlich die Diskussion, wenn es dem Kind gut geht, dann muss man, vielleicht kommt man dann auf die Idee und sagt, das war jetzt völlig überflüssig. Und wenn man dann sieht, dass es dem Kind vielleicht auch nicht mehr so gut geht, ist man froh. Und ich glaube auch zum Einordnen ein bisschen, was da vielleicht auch erzählt wird in diesen Serien. Und das soll keine Entschuldigung sein, oder? Aber es ist ja auch diese Verantwortung, dass wenn Fehler passieren bei der Geburtshilfe, respektive eben, wenn es einem Kind nicht gut geht, wenn es zum Beispiel nachher ins Kinderspital gehen muss, weil es einen schweren Start ins Leben hat, ist ganz eng natürlich, dass reklamiert wird von Seiten Eltern. Man hat zu lange gewartet, man hat nicht interveniert, man hat zu wenig interveniert, man hätte früher einen Kaiserschnitt machen sollen, man hätte früher, oder? Und im Nachhinein ist man immer schlauer, aber in diesem Moment weiß man es ja nicht, was jetzt da passiert. Und es ist die Einschätzung von diesem geburtshilflichen Team, das da gerade im Einsatz ist. Und wenn das Team einschätzt, das Kind hat keine Reserven, vielleicht ist der Geburtsverlauf war auch schon lange, dann ist die Entscheidung vielleicht, jetzt wäre es gut, einen Kristeller zu machen und vielleicht auch sogar einen Dammschnitt zu schneiden. Oder das wäre die Indikation dafür. Das kommt natürlich da nicht raus. Da geht es ums Erlebnis der Frau und das ist ja auch so wichtig. Und für mich ist noch wichtig, auch die Gegenseite zu zeigen. Diese Spannung, wo man drin ist im Moment der Geburt und eben im Nachhinein ist man einfach immer schlauer, oder, als gerade im Moment drin. Und das ist manchmal wirklich extrem schwierig.
Es ist ja eigentlich eine Schere, oder, zwischen den geburtshilflichen Notwendigkeiten, wo es manchmal einfach auch sehr dringlich ist und pressiert, und andererseits die Kommunikation mit den Eltern, die da mitnehmen auf diesem Weg, dass sie es verstehen und eben nicht als Gewalt, welcher Art auch immer, empfinden. Wie könnte man diesen Gap schließen?
Genau, ich glaube, das ist die große Frage, oder? Wie kann man wirklich diesen Gap schließen? Und ich glaube, ein großes Thema, und das kommt in diesem Podcast und in diesen Beiträgen auch wenig, wird das angesprochen. Es gibt während der Geburtsphase oder vor allem eben die Geburt selber nicht, die Vorbereitungen nicht nachher, gibt es nicht viele Fenster, wo man wirklich diskutieren kann. Im Sinne von eben das evidenzbasierte Wissen rüberbringen, der Frau, dem Paar vermitteln, was sind jetzt die Möglichkeiten, die man jetzt hat, und bei jeder Möglichkeit die Vor- und Nachteile beschreiben. Weil die Geburt ist ja so, die Frau ist, wenn sie wirklich in diesem Modus ist und man sie wirklich auch in diesem Modus lässt, das auch braucht, oder, zum Gebären, quasi hormongeflutet und das Hirn, ich sage es jetzt sehr banal, ausgeschaltet, sondern der Körper funktioniert. Gebären ist eine körperliche Geschichte, nicht eine Kopfsache. Und man sie immer wieder quasi in dieses Kopfniveau holt und ihr erklären muss oder mit ihr sprechen muss, sie immer wieder aus diesem tranceähnlichen Zustand holt, desto schlimmer ist es eigentlich für den Geburtsablauf. Und diese Kunst, oder wann informiert man wie, worüber und wo soll die Frau entscheiden müssen in dieser ganzen Zeit der Geburt, das finde ich extrem anspruchsvoll. Und die Lösung habe ich da auch nicht. Aber ich weiß einfach, das ist wirklich, wirklich die größte Herausforderung. Wann soll wer was entscheiden in diesem Ablauf? Oder? Und einige Sachen kann man schon im Voraus regeln. Aber jetzt gerade am Schluss der Geburt, wenn man nicht weiß, oder wie sich die ganze Geschichte entwickelt, ist es so schwierig, auch im Voraus schon zu sagen, ich mache es so oder so. Und ich denke auch in der Geburtsvorbereitung, ich sage wirklich den Frauen, auch die ich sehe, es ist ein Stück weit ja auch dann eine Vertrauenssache, dass man dem Team, das einen betreut, vertraut, dass sie es richtig machen und dass sie wollen, dass ich die Geburt gut erlebe und dass mein Kind diese Geburt gut erlebt. Und das ist ja der Fokus, oder? Dass das Team, das einen betreut, dass man da auch ein gewisses Vertrauen haben muss, dass sie richtig entscheiden, auch in kritischen Momenten.
Aber man muss auch eingestehen, dass diese kritischen Momente, also du hast vorhin geschildert, Herztöne, Abfall, die Nabelschnur wird abgedrückt, das widerspricht natürlich dieser romantischen Vorstellung von Geburt bei Kerzenlicht und ich bin da total im Flow und es flutscht nur so.
Genau, natürlich. Das ist genau dieses Gegenteil, oder? Und was dann zum Teil auch den Erwartungen widerspricht. Die Erwartungen sind hoch, auch an dieses Produkt Kind, oder? Dass dann da seinen Weg gehen muss oder darf oder soll, wie auch immer.
Wenn jetzt eine Frau oder ein Paar nach der Geburt empfindet, es wurde Gewalt angewendet oder wir haben Gewalt empfunden, was rätst du?
Also ich finde extrem wichtig, eben ich höre viele Geschichten immer wieder und manchmal sind es eben nicht jetzt diese großen Themen, wo Frauen erzählen, eben von körperlicher Gewalt, sondern eher einfach auf der kommunikativen Ebene auch Beispiele, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ich empfehle allen Frauen immer wieder oder allen Paaren, weil sie auch Filmrisse haben, weil sie manchmal auch nicht einordnen können, was wirklich alles chronologisch passiert ist, dass sie Kontakt aufnehmen mit dem Spital und eine Nachbesprechung machen.
Ein Thema in diesen SRF-Beiträgen sind auch Doulas, eine Art, in Anführungszeichen, Freundinnen auf Zeit, die sich von schwangeren Frauen oder Paaren für Geld zur Begleitung von Schwangerschaft und Geburt anstellen lassen, die mitgehen, zum Beispiel ins Spital. Eine Frau in dem Fernsehbeitrag hat das gemacht. Man sieht sie vor der Geburt zu Hause, schwanger mit ihrer Doula, die ihr den Rücken massiert und die Geburt mit ihr vorbespricht. Wir hören da rein.
Die Hebamme hat halt einfach so viele andere Aufgaben. Und die Doula kann sich halt einfach so auf die Frau fokussieren und einlassen und kann halt eben das, was leider ja, vom System her für die Hebamme fast nicht mehr möglich ist, die 1-zu-1-Betreuung, wo ja jede Frau verdient und eigentlich auch braucht, kann halt die Hebamme fast nicht mehr übernehmen.
Stimmt das aus deiner Perspektive, Barbara, dass sich die Hebamme gar nicht mehr so auf die Frau einlassen kann, wie das vielleicht gewünscht wäre?
Das ist eine schwierige Aussage. Nein, ich finde nicht. Oder dass eigentlich unsere Uressenz unserer Arbeit ist, dass sich auf die Frauen einlassen. Und ich meine, das wäre eine Katastrophe, wenn das so wäre. Aber es gibt Situationen, wo das wirklich schwierig ist. Und ich glaube, das ist das Thema, auch der Elefant im Raum, über den man auch sprechen muss. Oder das sind die Arbeitsbedingungen der Hebammen. Es ist der Personalmangel, es ist der Zeitdruck, es ist der Stress, es ist das Ausgebranntsein, das nicht mehr mögen, das natürlich wirklich schon ein Thema ist, nicht nur in der Pflege, sondern bei den Hebammen auch. Und das hat Auswirkungen auf die geburtshilfliche Betreuung.
Und was könnte da eine Lösung oder was könnten Lösungen sein? Es ist ja wahrscheinlich nicht eindimensional.
Ja, ich denke schon, oder? Das sind diese, halt all diese Forderungen, dass, oder die große Frage, muss die Geburtshilfe rentieren, muss die Geburtshilfe Gewinn abwerfen? Oder auch weiter gefragt, wie viel ist uns ein guter Start ins Leben als Gesellschaft wert, oder? Wie viel ist es uns wert, dass eine Frau nachher nicht Folgen einer Geburt hat, die sich auswirken auf ihr weiteres Leben, dass das Kind Folgen hat einer Geburt, die sich auswirken aufs weitere Leben und schlimmstenfalls Kosten verursachen oder Probleme verursachen, die schwieriger zum Beheben sind, als wenn man investiert in eine gute Geburtshilfe und sagt, der Start ins Leben ist wichtig. Und wir wollen da auch hinschauen, dass es genügend Personal zur Verfügung hat. Und eben, muss es rentieren? Nein, ich finde nicht. Die Geburtshilfe muss nicht rentieren, aber sie ist teuer, das ist mir klar.
Und was ist da, wenn du jetzt als Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes sprichst? Was sind da die wichtigsten Forderungen? Also was bräuchten die Hebammen, damit ihre Arbeit besser wird oder wieder besser werden kann?
Ich glaube schon, diese Stellenschlüssel, dass sie so ausgestattet sind, dass möglichst alle Frauen in Genuss von einer 1-zu-1-Betreuung kommen. Ich glaube, das wäre so wichtig, dass wirklich die Hebammen Zeit haben zum Betreuen, und zwar vom Moment an, wo die Frau das braucht, dass sie nicht triagieren, also quasi selber entscheiden muss, in welches Zimmer geht sie jetzt und von außen gesehen, welche Frau hat jetzt gerade das höchste Bedürfnis nach einer Betreuung, sondern dass das gar keine Frage ist, sondern alle Frauen diese Zeit haben. Und ich finde halt auch, und das ist auch vom Hebammenverband jetzt über Jahre die Forderung, oder die Geburtshilfe ist zu sehr fragmentiert, da sind einfach zu viele Leute involviert. Das Case Management über die Geburt oder den ganzen Betreuungsbogen, ich finde, der gehört zur Hebamme, dass sie die Betreuungsperson, die Bezugsperson ist, die die Frau möglichst durch den ganzen Bogen begleitet und wirklich die Zeit hat, sie kennenzulernen, die Bedürfnisse zu erfahren, was sie braucht bei der Geburt, sie bei der Geburt so betreuen zu können, wie sie es braucht, und dann auch im Wochenbett, oder dass das nicht alles so zerhackt ist.
Wir haben über Doulas gesprochen, also die Frau hat erzählt, warum sie sich von einer Doula begleiten lässt. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Doula und einer Hebamme?
Ich finde das wirklich eine wichtige Frage, weil das merke ich auch in den Kommentarspalten oder in den Diskussionen. Und hat auch etwas mit dieser Fragmentierung zu tun. Die Menschen kommen ja zum Teil gar nicht mehr draus, wer macht jetzt was, oder? Und manchmal ist das auch, wird's fast gleichgesetzt. Eine Doula und eine Hebamme ist das Gleiche, und das ist es natürlich nicht. Weil du könntest Doula sein, ich kann Doula sein. Ich war ehrlich gesagt schon einmal eine Doula, als ich bei meinem Göttibub als Freundin der gebärenden Frau dabei war, und meine Aufgabe war, einfach da zu sein und zu den zwei älteren Kindern zu schauen. Der größere Bub wollte bei der Hausgeburt zuschauen, und ich habe mich um ihn gekümmert, damit das Paar sich wirklich auf die Geburt konzentrieren konnte. Und das war ja so eine Art wie Doula, oder, was ich auch war. Und es ist kein geschützter Begriff in dem Sinne, sondern es ist wie eine Begleitung, ein freundschaftlicher Dienst. Und die Hebamme hat natürlich ein fundiertes Studium, und sie übernimmt auch die Verantwortung. Das übernimmt die Doula nicht. Und das ist wahrscheinlich auch so der große Unterschied, oder? Dass die Hebamme die Verantwortung übernimmt. Und manchmal auch für Entscheide, auch bei einer Hausgeburt, muss die Hebamme ja verantworten. Zum Beispiel, wenn sie merkt, es geht jetzt vielleicht in eine Richtung nicht mehr ganz gut. Sie hat so manchmal auch ein gutes Gespür, vielleicht müssen wir jetzt verlegen. Und das muss die Doula ja nicht entscheiden, oder? Jetzt, wenn sie bei einer Hausgeburt dabei ist und auch in einer Spitalgeburt, muss sie nichts entscheiden oder Entscheide vorschlagen und begründen, sondern sie ist eigentlich einfach als Freundin dabei oder als Begleiterin. Und das ist sicher der große Unterschied.
Ich habe es am Anfang erwähnt, in dieser SRF-Serie ging es auch um Alleingeburten. Frauen also, die ganz allein ihr Kind auf die Welt bringen. Also da geht es um bewusst geplante Alleingeburten, keine überraschenden Sturzgeburten, bei denen man es einfach nicht mehr ins Spital schafft. Gibt es Zahlen, wie oft das in der Schweiz vorkommt?
Nein, Zahlen gibt es nicht. Genau, das erhebt wie niemand, und das sind wirklich so ein bisschen Dunkelziffern.
Also Zahlen gibt es nicht, aber es existiert dieses Phänomen der Alleingeburten. Wie stehst du dazu?
Also was ich jetzt gemerkt habe mit all diesen Beiträgen oder mit diesen Diskussionen, Was mich sehr irritiert hat, dass es diese Birth Keeper Bewegung gibt, dass es Communities gibt und eine Bewegung. Für mich waren es vorher eher so, es kommt vor, es gibt Alleingeburten, es gibt Frauen, die das anbieten, aber dass das so eine eben Community gibt, das war mir nicht bekannt.
Jetzt musst du noch den Begriff erklären. Also du hast jetzt, wir haben von Alleingeburten gesprochen, du sagst jetzt Birth Keeperinnen. Kannst du da kurz einen Einschub machen? Was ist was?
Genau. Also die Anfrage von SRF, also die Podcast-Serie heißt ja die Birthkeeper-Bewegung. Da geht es darum, dass eben diese Alleingeburten begleitet werden. Also dass diese Birthkeeperinnen Frauen unterstützen bei einer Alleingeburt. Und dass es dazu eine Bewegung gibt, oder? Es ist ja nicht nur, es gibt die Alleingeburt und es gibt die Birthkeeper-Bewegung, das sind wie zwei unterschiedliche Themen, glaube ich, oder so zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, die da noch wichtig sind. Und eben, wenn du fragst, was ich davon halte, grundsätzlich, ja, finde ich, nein, eine Frau soll nicht alleine gebären. Und es gibt, da habe ich inzwischen auch gemerkt, ja auch so verschiedene Typen Frauen, die diese Alleingeburt machen. Also was ich jetzt so ein bisschen gehört habe, auch mit all den Gesprächen, die ich geführt habe, könnte man sie vielleicht in drei Gruppen einteilen. Es sind einerseits Frauen, die sehr aufgrund ihrer weiblichen Urkraft oder sich auf die weibliche Urkraft besinnen und Kraft ihres Körpers und einfach aus dem Frausein heraus dieser Bewegung beitreten mit dem Wunsch und dem großen Bedürfnis, ich kann das, mein Körper ist dazu geschaffen, ich gebäre dieses Kind und ich brauche keine Hilfe dazu. Das ist so diese eine Gruppe. Und dann gibt es eine zweite Gruppe und das ist für mich so ein bisschen die problematischste Gruppe, sind Frauen, die eine erste oder eine zweite Geburt ganz schrecklich erlebt haben, wo es vielleicht auch Komplikationen gegeben hat, wo eben interveniert werden musste, wo vielleicht auch dramatische Erlebnisse sogar daraus resultiert sind und auch Zeit gebraucht haben, darüber wieder hinwegzukommen, die ein zweites Kind oder ein drittes möchten und sagen, ich möchte das nie mehr erleben und auch Angst haben vor diesem Erleben und sich dann entscheiden, ich gehe nicht ins Spital, ich bleibe zu Hause und ich gebäre alleine oder ich gehe in den Wald oder irgendwo hin. Mit Risikoschwangerschaften manchmal auch oder bestehenden Risiken. Zum Beispiel eben, sie haben eine starke Blutung bei der ersten Geburt und das ist manchmal das Risiko, dass das wieder passiert, erhöht und dann entscheidet sie sich für eine Alleingeburt, wo ich denke, das könnte dann auch sehr gefährlich für sie und das Kind werden.
Und die dritte Gruppe?
Und die dritte Gruppe hat sich auch ein bisschen herauskristallisiert durch diese Gespräche. Das sind tatsächlich Frauen oder Familien, die sich vor allem jetzt nach der Corona-Pandemie vom System abwenden, vom Gesundheitssystem und sagen, wir möchten mit diesem Gesundheitssystem gar nichts mehr am Hut haben. Wir möchten auch diese medizinische Betreuung nicht, wir klinken uns da aus. Es sind häufig auch, dass die Kinder nicht in die Schule gehen, in die öffentliche, sondern privat geschult werden. Die Kinder werden auch gar nicht geimpft und eben sie sagen auch, ich gebäre lieber alleine zu Hause, damit ich mit diesem System nicht in Berührung komme.
Alles in allem kann man zusammenfassen, du hast sicher eine kritische Haltung Alleingeburten gegenüber. Jetzt, ich möchte dir noch einen Ton vorspielen aus einem dieser SRF-Beiträge, wo eine Frau Folgendes sagt.
Ich frage mich manchmal, warum kommt denn so viel Gegenwind? Also haben sie Angst, dass man etwas ihnen wegnimmt? Es ist ja dann einfach die Entscheidung der Frau. Und in der Schweiz ist es legal, eine Alleingeburt.
Was sagst du dazu? Haben die Hebammen Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt?
Nein, die Hebammen haben nicht Angst. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Thema. Es ist eher von Hebammenseite mit dem ganzen Fachwissen im Hintergrund die Angst, es könnte dieser Frau und dem Kind etwas passieren, was man vielleicht verhindern könnte, wenn sie in Hebammenbetreuung wäre.
Wir hören auch gleich noch einen anderen Ton, und zwar eine Frau, die in einem dieser Beiträge erzählt, warum sie sich für eine Alleingeburt entschieden hat.
Für mich ist es einfach sehr weit entfernt, die Geburt an sich, wie das Ganze abläuft heutzutage im Spital. Es ist von Anfang an, in meiner Meinung, das ist meine persönliche Meinung, einfach schon sehr unnatürlich, die ganzen Eingriffe. Das ist so der Punkt für mich, der ausschlagend ist. Wieso, dass ich auch das Gefühl habe, es ist viel sicherer und habe ich viel, 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 viel weniger Risiken, wenn ich auf mich allein gestellt bin.
Diese Frau wendet sich also bewusst ab vom Gesundheitssystem. Sie sagt, sie hätte weniger Risiken. Du hast das vorher auch angesprochen, also dieses Abwenden eigentlich vom Spital, von allen Konventionen rund um die Geburt. Ist das für dich eine relevante Entwicklung? Kannst du das einschätzen oder sind das Einzelfälle?
Ich glaube, es sind eher Einzelfälle im Moment, gehe ich davon aus. Es ist schwierig zu sagen, ob das zunimmt oder wie sich das entwickeln wird. Wir haben auch viel diskutiert im Moment, was macht das auch jetzt mit der Geburtshilfe, also einfach unter Kolleginnen, Hebammenkolleginnen. Und was mir schon noch auffällt, die Hausgeburtshilfe oder auch die Geburtshilfe im Geburtshaus, die ist ja auch immer wieder unter Druck, auch von ärztlicher Seite, von den kantonalen Behörden, wo man auch immer wieder hört, die Geburtshilfe im Geburtshaus sei gefährlich und die Frauen sollen da nicht hingehen und so. Oder auch von Seiten Hebammen, dass man befürchtet, da gibt es immer mehr Einschränkungen und man möchte das am liebsten verbieten. Und ich weiß auch von kantonalen Behörden, die da sehr streng sind. Und es gibt ja auf diesem ganzen Diskussionspfad gibt es auch noch die Frau mit ihren reproduktiven Rechten oder mit ihren Patientinnenrechten, wo ich schon merke, ja, die sind schon nicht so in diesen Diskussionen Zentrum von diesen ganzen Bemühungen, auch vielleicht von Seiten Behörden, diese Geburtshilfe irgendwie einzuschränken. Und da sehe ich jetzt schon natürlich auch ein bisschen ein offenes Fenster, wenn es da eine Community gibt, die sagt, puh, dass wir scheren uns um gar nichts, wir gebären einfach. Dass das auch für die Diskussionen, für uns Hebammen natürlich eigentlich auch befruchtend sein kann, dass wir sagen können, je mehr man uns einschränkt bei der Hausgeburtshilfe oder bei der Geburtshilfe im Geburtshaus und die Kriterien so eng fasst, dass da fast keine Frau mehr reinpasst, desto mehr gehen wir auch das Risiko ein, dass sie sich einfach ganz ausklinken. Und wo ich auch denke, ja, da haben vielleicht die Behörden dann auch mal eine Aufgabe, auch mal hinzuschauen, was passiert da überhaupt. Und ist das einfach egal? Ich denke auch, was passiert, wenn wir einen Todesfall hätten in der Schweiz? Wie geht dann die Diskussion? Wie wird die geführt? Nimmt man das einfach so in Kauf? Und bei der Hausgeburtshilfe ist man dann so kritisch? Also das finde ich schon jetzt auch mit diesen ganzen Diskussionen, finde ich das doch ein Thema.
Also Einschränkungen im Geburtshaus beispielsweise, meinst du, dass die Vorgaben, wer überhaupt gebären darf im Geburtshaus, weil es allenfalls eine Risikoschwangerschaft ist, dass die immer enger gefasst werden?
Ja, ganz genau. Und das ist ja das große Thema mit dieser ganzen Gruppe, eben, die eine erste Geburt nicht gut erlebt hat, weil diese Gruppe hat wirklich nicht große Alternativen, oder? Sie kann nicht in ein Geburtshaus, sie kann auch nicht mit einer Hausgeburtshebamme eine Geburt machen, sondern sie muss faktisch ins Spital. Und da bleibt ihr eigentlich nur die Beleghebamme. Und die hat meistens, gibt nicht so viele Angebote und die sind auch sehr schnell ausgebucht. Und dann ist tatsächlich so, diese Frau mit einem traumatischen Erlebnis bei der ersten Geburt, sie hat wie keine Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich, je enger man die Kriterien fasst, oder, für die Hausgeburt und für das Geburtshaus, desto mehr gibt es auf der Seite Frauen, die wie auf der Strecke bleiben. Übernimmt die Hebamme zu Hause oder im Geburtshaus eine solche Frau und es passiert etwas, dann hat sie das große Risiko, dass sie ein Rechtsverfahren am Hals hat und bis hin zur also auch Gefängnisstrafe, wenn man ihr vorsätzliche Tötung oder irgendwas so vorwerfen kann, unterlassene Hilfestellung und alles Mögliche, oder dass sie ja ihre Berufsausübungsbewilligung verliert. In dieser ganzen Bewegung, oder die Doulas oder auch die Birthkeeperinnen, bei ihnen ist das kein Thema, aber die Hebamme, sie ist da sehr im Fokus und sie könnte wirklich haftbar gemacht werden.
In dieser Serie, wo es um die Birthkeeperinnen ging, da war ja auch die Ausbildung oder also diese ganze Community, die auch Kurse anbietet, ein Thema. Und Man sprach da vor allem über die USA. Wie sieht das hierzulande aus? Hast du da Kenntnisse?
Ja, ich sehe da auch noch nicht so ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt das mitbekommen, dass es Ausbildungsgänge gibt. Und wo ich mich auch frage, das finde ich auch sehr speziell, dass man eine Frau beim Alleingebären begleiten muss. Also das ist ja schon einmal ein Widerspruch in sich. Und ich glaube, die Begleitung kann aber auch aussehen, dass man ihr einfach alles Fachwissen zur Verfügung stellt, das sie wie braucht, damit sie die Geburt alleine machen kann. Also da würde ich jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, das könnte sie sich auch selber alles zusammentragen mit Fachbüchern oder im Internet einfach mit Recherche. Aber das ist vielleicht bequemer, wenn das jemand einem aufbereitet präsentiert, was man da alles beachten muss, wenn man alleine gebiert. Aber das ist für mich ein großer Widerspruch, dann, dass man dafür bezahlt, viel Geld für diese Ausbildung, wo ich denke, wow, das ist sehr viel Geld, dass man eine Ausbildung hat ohne Abschluss und dann muss man ja auch Klientel finden, das dann auf dieses Angebot aufsteigt, also das annimmt.
Kannst du da eine Zahl nennen, wenn du sagst, wow, das ist sehr teuer?
Also ich habe einfach den einen Ausbildungslehrgang, den ich jetzt da gehört habe, darüber bis zu 5'000 Franken oder Euro. Ich glaube, in der Schweiz bietet niemand einen Ausbildungslehrgang an. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich da verschiedene Angebote auch im Netz, vielleicht sogar online. Aber wo ich schon denke, wow, das ist also schon auch eine große Geldvernichtungsanlage. Also oder da verdienen Menschen sehr, sehr, sehr viel Geld mit einem Angebot, das ich nicht weiß, ob es das wirklich braucht, aber es wird offensichtlich konsumiert.
Du warst ja dann zum Abschluss eigentlich dieser SRF-Serie auch in einer Live-Radiosendung zu Gast, in die sich Hörerinnen und Hörer telefonisch zuschalten konnten. Und auch da ging es ums Gebären in der heutigen Zeit, um ganz viele Aspekte, die wir jetzt auch angesprochen haben. Was hast du als Fazit aus dieser Radiosendung, auch aus diesen Echos gezogen?
Also das war ein spannendes Erlebnis in diesem Radiostudio dann live dabei. Da kamen ja die Mails rein und Anrufe rein. Und da kamen sehr viel Dankbarkeit. Und ich war so auch sehr positiv überrascht, weil in diesen Beiträgen kommen ja die Hebammen zum Teil auch nicht so gut weg. Und mit all diesen Diskussionen rund um die Geburtshilfe und traumatische Erlebnisse, Gewalt in der Geburtshilfe, das macht auch etwas mit meinen Hebammenkolleginnen, oder? Das ist ja manchmal auch wie so ein persönlicher Angriff. Sie machen nicht gute Arbeit. Und 95% der Babys kommen im Spital zur Welt. Und ich weiß von meinen Kolleginnen, die einen super Job machen und die mit Herzblut wirklich mit viel Leidenschaft die Frauen begleiten und auch in diesen schwierigen Situationen mit knappen Stellenplänen einfach alles geben, damit die Frauen gute Geburtserlebnisse haben. Und das kommt in diesen Beiträgen so wenig raus und in dieser Treffpunktsendung am Morgen kamen sehr, sehr tolle Rückmeldungen. Einfach, es war so wie diese andere Seite auch, die ich so wichtig finde.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Barbara Stocker. Für dich naht ja nun sehr schnell der Abschied als Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ende August übergibst du das Amt an deine Nachfolgerin Petra Graf. Welchen Wunsch oder Tipp gibst du ihr auf den Weg?
Ich wünsche ihr ganz viel Freude an ihrem Amt und dass sie das mit gleicher Befriedigung erleben darf, wie ich das hatte. Also für mich war das Schönste und das Beste, was mir in den letzten 11 Jahren passieren konnte, dieses Amt. Und ich hoffe, ich wünsche ihr das ebenfalls, dass sie, wenn sie dann mal am Punkt steht, wie ich jetzt, dass sie endlich zufrieden zurückschauen kann.
Vielen Dank. Das war eine neue Folge von Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.